Hallo und willkommen bei Evomentis. Heute möchte ich mal über ein Thema reden, das mich sehr bewegt hat, das mir jetzt aber wirklich schon mehrfach begegnet ist. Es geht darum, dass viele Menschen ihre eigenen Eltern auf eine Weise erleben, wie es eigentlich nicht sein sollte. Das Phänomen ist, dass die eigenen Eltern ablehnen, wer man wirklich selber ist, sie auch völlig negieren, in welchen Problemen man gerade steckt oder dass es einem wirklich schlecht geht. Das heißt, man fühlt sich in keinster Weise irgendwie wahrgenommen, man fühlt sich auch nicht aufgehoben an der Stelle, man fühlt sich nicht wertgeschätzt und vor allem fühlt man sich komplett in den eigenen Gefühlen invalidiert. Also das heißt, das, wie man sich selber fühlt, wird in komplette Abrede gestellt. Also, wir bewegen uns auch hier im Bereich Neurodiversität, Neurodivergenz besser gesagt. Also das, was wir mit ADHS und Autismus haben, wo aber auch andere Sachen mit reinspielt, das kann auch mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung zu tun haben. Das können auch Sachen sein, die tatsächlich aus dem eigenen Elternhaus, aus der Kindheit, aus der Familie heraus vielleicht erst entstanden sind. Also wirklich Krisen, die dort herrschen, Eltern, die vielleicht miteinander streiten oder im Konflikt stehen, schwierige Situationen, in denen sich Kinder dann wiederfinden. Und das Ganze nimmt ja oft den Ursprung darin, dass gerade Kinder sind ja existenziell wirklich abhängig von ihren Eltern. Ich betone es immer wieder, wenn man da mit so einem Erwachsenengehirn drauf guckt, also als jemand, der stark autonom ist, der für sich selber sorgen kann, der sich auch davon distanzieren kann oder abgrenzen kann, dann trifft das in keinster Weise das wieder, wie Kinder sich einfach fühlen in solchen Situationen. Also wenn es in der, ich sag mal, Ehe oder der Beziehung oder der Familie halt stark kriselt, also die Konflikte da einfach offen ausgetragen werden oder deutlich spürbar sind. Nicht ganz klar ist, wann zerbricht die Familie in welcher Form. Ich habe es ja erwähnt, also in der Episode Hilfe, meine Familie fällt auseinander. Das ist nicht selten, gerade im Kontext mit Neurodivergenz. Es kann aber halt auch genau dieser Bereich sein, dass man sagt, was ist mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, die Kinder halt da mitbekommen. Da muss man noch nicht mal zwingend quasi mit ADHS oder Autismusdiagnose unterwegs sein quasi. Allein das schon dieser Faktor, dass es einem da in der Kindheit an Stabilität gefehlt hat, an emotionalem Rückhalt, an gesehen werden, aufgehoben sein oder an existenzieller Sicherheit, führt dazu dann, dass man halt überhaupt nicht sowas wie Urvertrauen entwickeln kann. Man erlebt die Welt nicht als etwas, was sich um einen kümmert, was einen notfalls irgendwie trägt und irgendwie geborgen hält. Das an sich ist schon eine sehr schlimme Sache. Es kann aber auch einfach sein aus dem Aspekt heraus, dass man halt anders ist, dass man nicht so funktioniert. Ja, vielleicht haben sich die Eltern auch eigentlich ein Mädchen gewünscht, man war leider ein Junge oder umgekehrt. Oder die Eltern haben sich jemanden gewünscht, der total sportlich und toll ist und der tolle Erfolge erzielt. Aber das hat man irgendwie nicht leisten können. Man war insofern, man hat versagt quasi in der Rolle, in der die Eltern einen gesteckt haben, könnte man sagen. Und das Phänomen ist ja wirklich, Eltern kompensieren oft ihr eigenes Unglück, was sie erlebt haben, dadurch, dass sie sagen, aber meine Kinder, die sollen es mal besser haben oder meine Kinder, die sollen es mal besser machen als ich. Das heißt, alles, woran ich gescheitert bin, das sollen meine Kinder doch dann umsetzen. Das ist ein großes Phänomen, was es immer wieder gibt, auf das ich jetzt nicht zu sehr eingehe, denn ich möchte eben den anderen Aspekt stärker in den Vordergrund mal rücken. Was bringt Eltern eigentlich dazu, ihre Kinder dann in einer Form abzulehnen, bei denen sie ihnen auch komplett in Abrede stellen, in was für Problemen sie landen? Also, wir kennen das. Kontext ADHS, Autismus, aber das kann auch Hochbegabung sein, was genauso zu den Neurodivergenzen gehört oder auch sowas wie Hochsensibilität. Man tut sich in vielen Situationen damit einfach schwerer. Und man will diese Not, die man erlebt, jetzt gerade im sozialen Umfeld, in der Schule und so weiter, die will man ja mit jemandem teilen. Das sind normalerweise die direkten Bezugspersonen. Also typischerweise die Eltern. Vielleicht ja auch noch die Großeltern oder andere wichtige Bezugspersonen, die vielleicht da sind. Meistens ist in den heutigen Familien aber die Auswahl an möglichen Bezugspersonen, die sich für einen sicher anfühlen, halt nicht besonders groß. Das heißt, das sind typischerweise halt die Eltern oder bei getrennten Eltern vielleicht ist es sogar nur ein Elternteil oder vielleicht ist einer gar nicht mehr im Leben oder dergleichen. Da hat man nicht die große Auswahl, wo man sich da die Sicherheit, den Rückhalt holt, wo man sich da mitteilen kann. Teilt man sich dann trotzdem mit und die eigenen Eltern sagen, ach, was du immer hast. Du hast doch gar keine Probleme. Das erfindest du doch bloß. Ja, du tust dir schwer oder ach, ADHS, was ist denn das? Was soll denn das sein? So ein Quatsch. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt stell dich nicht so an dass dich andere da irgendwie vielleicht schlecht behandeln oder so da nicht mit klarkommst. Das ist doch wieder, das denkst du dir doch bloß aus. Das ist doch bloß deine blöde Idee. Du manipulierst mich doch bloß irgendwie. Du willst doch bloß deine eigenen Vorteile hier rausziehen. Oder das ist doch völliger Quark, du willst doch gar nicht da wirklich irgendwie da in den Sachen funktionieren und so weiter. Du erzählst mir doch hier einfach nur völligen Bullshit und was soll das? So eine Reaktion von den eigenen Eltern ist, gelinde gesagt, hart. Weil damit steht und fällt im Prinzip halt alles, was diese originäre Rolle von Eltern ausmacht, komplett in sich zusammen. Gleichzeitig ist man dem oft ausgeliefert und das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht sehr seltsam klingen, dass es sowas überhaupt gibt, aber das passiert und das passiert vor allem immer wieder. Das sind jetzt nicht das, was ich jetzt als Einzelfälle irgendwie beschreiben würde. Das größere Ding, was dahinter steht, ist, warum ist das eigentlich so? Und den Teil, da will ich zumindest heute mal ein Erklärmodell irgendwie dafür anbieten. Das bedeutet nicht, dass es in jedem Fall immer so ist. Also das bedeutet nicht, dass ich quasi mit meinem Erklärmodell vielleicht genau eure Situation treffe oder die von anderen, die ihr vielleicht kennt. Ich interpretiere hier was. Ich habe ein bestimmtes Setting quasi im Kopf, was ich erkläre. Ungeachtet dessen ist es auf jeden Fall ein Verhalten, was nicht in Ordnung ist. Und dieses nicht in Ordnung ist so hart und so konsequent. Es wird durch die Worte vielleicht nicht so ganz klar, aber es ist ganz hart und konsequent eigentlich zu sehen, es ist nicht in Ordnung. Das ist ein nicht akzeptables Verhalten. Und da darf man auch zu Recht sauer drauf sein. Und Kinder tun sich schwer, sauer darauf zu sein. Gerade wenn man das in früher Kindheit schon erfährt oder damit halt groß wird und aufwächst, einem fehlen natürlich die Referenzen. Man kann nicht genau sagen, ja, wie geht es anderen Kindern? Ist das in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Die Referenz hat man nicht. Das sind die einzigen Eltern. Man hat nur dort den Einblick. Man ist auch denen halt einfach ausgeliefert. Man kann sich dem nicht einfach entziehen. Außer man ist halt vielleicht schon ja mit 20 Jahren und längst ausgezogen und so weiter. Dann kann man da einen Schlussstrich vielleicht ziehen. Aber hat man das schon sein ganzes Leben lang so erlebt, ist es sehr schwierig, quasi auch da die Distanz zu finden. Und meistens sind solche Sachen halt, ja, die passieren nicht erst irgendwann. Wenn du 20 bist, die passieren schon halt vorher, wenn du vielleicht halt 3 oder 4 Jahre alt bist, oder? Ja, vielleicht in der Schule dann mit 8 oder 9 oder so. Dann geht das los und dann manifestieren sich diese Dinge und in denen hängst du dann halt fest. Und Kinder versuchen aus einem Grundbedürfnis heraus und evolutionär total massiv verankert, versuchen sie halt die Beziehung zu ihren Eltern um jeden Preis zu schützen. Sie versuchen auch die Liebe ihrer Eltern um jeden Preis zu bekommen, weil sie wissen wiederum, dass sie davon abhängig sind. Diese starke emotionale Abhängigkeit ist letztlich ein evolutionär bedingter Überlebensinstinkt, der ist tief verankert. Wir können nicht einfach sagen, ach, dann lieben mich meine Eltern halt nicht, auch egal. Ja, das machst du später. Wenn du sicher aufgewachsen bist und mit 20 dann Streit hast mit den Eltern, dann machst du das vielleicht und sagst, ach, auch egal, ich wandere eh aus irgendwo anders hin oder keine Ahnung was und breche halt den Kontakt ab. Passiert das aber in früher Kindheit, brichst du den Kontakt natürlich nicht ab. Wie willst du es denn auch machen? Dich holt da normalerweise auch keiner raus, außer es nimmt halt ganz extreme Formen an, die dann nach außen auch deutlich werden. Aber das sind ja subtile Kleinigkeiten, die oft passieren. Also wo immer wieder, du kommst mit Problemen aus der Schule zurück nach Hause und das heißt, ach, stell dich nicht so an, da wirst du wohl schon auch irgendwas falsch gemacht haben. Da warst du wohl mal wieder böse oder Da hast du wohl halt nicht richtig funktioniert, vielleicht auch, ja. Das ist unser größerer Themenkomplex hier in dieser Staffel, ja, der funktionale Mensch. Auch Kinder sollen ja funktionieren. Die sollen ihre Eltern stolz machen, ja. Die Eltern wollen manchmal, dass die Kinder genau das Leben führen, quasi, was sie stolz macht. Also, ja, sind die Eltern mit sich vielleicht auch unzufrieden selber, mit dem, was sie erreicht haben, wie sie im Leben dastehen. Dann sollen doch wenigstens die Kinder sie stolz machen. Wozu haben sie denn Kinder in die Welt gesetzt, wenn die sie nicht stolz machen, wenn die nicht toll funktionieren? Das ist ein Riesenanspruch, der da oft reingesetzt wird. Und aus meiner Sicht, muss ich jetzt hart sagen, also ist das grundweg falsch. Aber diese Mechanismen sind da und die, ja, sind es dann böse Eltern? Also sind die böswillig an der Stelle? Ja, das hat jetzt verschiedene Perspektiven. Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht in Ordnung und es bleibt auch nicht in Ordnung. Und egal, was ich jetzt da jetzt gleich erkläre dazu, ist es kein akzeptables Verhalten. Gleichwohl kann man unterstellen, dass oft die Ursache halt komplexe eigene Probleme sind bei den Eltern, die dann sich aber halt ja auf noch schlimmere Weise auf die Kinder quasi übertragen oder dahin halt abgewälzt werden. Weil die Eltern nicht mit den Sachen zurechtkommen, müssen es die Kinder quasi ausbaden. Und die Kinder gehen dann in Therapie für Dinge, wo die Eltern hätten längst in Therapie gehen müssen. Ist so. Man kann auch den eigenen Eltern an der Stelle zu Recht böse sein. Man darf da in die Wut kommen. Wut ist an der Stelle auch Selbstfürsorge. Das heißt aber nicht, dass man nicht gleichzeitig auch seine eigenen Eltern lieben kann. Das geht beides. Beides ist koexistent möglich. Du kannst deine Eltern lieben, du kannst ihnen auch sogar dankbar sein für gewisse Aspekte, die da waren und kannst gleichzeitig berechtigterweise auch, ja, eine Wut drauf haben oder deutlich machen quasi, wo an welchen Stellen sie Verfehlungen begangen haben. Beides gehört dazu. Das ist kein Schwarz-Weiß-Bild. Und das ist aber für Kinder halt wahnsinnig schwer zu begreifen oft. Und führt auch oft dazu, dass es halt dadurch, dass sie diesen Konflikt quasi nicht auflösen können, ja, das halt dann Konsequenzen verschiedenster Form hat, die sich ja in dem, was man dann halt als Störungen bezeichnet oder sowas, niederschlagen. Letztlich ist es aber halt einfach ein problematisch vorgelebtes Rollenbild der Eltern, was da kommt, was einfach Kinder von ihren Fähigkeiten oder sowas halt noch nicht so umfänglich irgendwie in einer Person irgendwie kombiniert bekommen. Das geht doch nicht zusammen. Eltern, die quasi einen da verraten und im Stich lassen, indem sie einen unterstellen, man selber würde ja alles Mögliche verschulden, was einem widerfährt. Das passt doch nicht damit zusammen, dass man seine Eltern liebt und die auf der anderen Seite ja vielleicht an manchen Stellen auch durchaus für einen da sind oder einen in die Welt gesetzt haben. Wie passt das zusammen? Das ist komplex, das ist schwierig. Insofern, dieses Erklärmodell, was ich hier liefere, kann ein bisschen dabei helfen, wenn man dann viel älter ist und das im Rückblick sich anguckt, um vielleicht das durch das Verstehen irgendwie auch integriert zu bekommen. Das ersetzt aber niemals quasi die Kindheit, die unbeschadet gewesen ist. Die bekommt man dadurch nicht zurück. Das muss man deutlich sagen. Was bringt jetzt aber Eltern dazu, wirklich in Abrede zu stellen, dass die Kinder möglicherweise halt einfach Probleme haben, dass ihnen auch böse Dinge passieren oder dergleichen? Dass vielleicht sie auch Probleme haben aus dem heraus, was im Elternhaus alles schief hängt. Ja, und ich meine, eine Möglichkeit, die ich als recht wesentlich empfinde, die nicht zwingend immer der Fall sein muss, aber eine wichtige Möglichkeit ist Schuld. Empfundene Schuld der Eltern. Eltern empfinden eine so starke Schuld, dass sie nicht damit zurechtkommen, diese Realität zuzulassen. Das ist jetzt mal eine Arbeitshypothese für viele von den Sachen. Aber lass es uns mal ein bisschen auf dieser Ebene durchdenken. Wie gesagt, kann in den einzelnen Situationen auch ganz anders veranlagt sein. Aber es eröffnet eine gewisse Möglichkeit der Integration der verschiedenen Aspekte, die Eltern halt einem da so mitbringen und wie man sich gegenüber den Eltern fühlt. Man könnte auch vielleicht sagen, es ist nicht nur Schuld, es ist auch eine gewisse Hilflosigkeit. Das heißt, Eltern, die sich dessen bewusst sind, dass vielleicht nicht alles in Ordnung ist, dass vielleicht auch die Streitereien mit dem Partner oder der Zoff im weiteren Familienbereich vielleicht die eigenen Dinge, die man so falsch macht. Also vielleicht sind die Eltern Alkoholiker, ja, aus eigenen anderen Problemen oder unerkannter Neurodiversität, Neurodivergenz heraus oder sowas. Alles möglich. Eigene Traumata, die weitergegeben werden. Dann merken die Eltern selber, sie funktionieren nicht richtig. Sie kriegen es nicht gebacken. Sie kriegen es nicht hin. Sie sind Rabeneltern. Und sie sind dem aber auch irgendwie hilflos ausgeliefert. Sie wissen nicht, wie sie es lösen können. Sie fühlen sich überfordert an der Stelle. Also Eltern, die sich überfordert fühlen, ist nicht ungewöhnlich, gerade im Neurodivergenzbereich. Warum? Ja, Gesellschaftskonformität, das muss alles zusammenpassen. Man funktioniert nicht richtig nach außen. Man versucht nach innen zu funktionieren, da geht's auch nicht. Man wird auch den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht genügen, die vielleicht die Gesellschaft an das Kind stellt. Ja, man geht im Supermarkt mit dem Kind einkaufen, das Kind ist irgendwie total aufgedreht, irgendwie rennt durch die Gänge, irgendjemand anders stört sich da dran, meckert an. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder die anderen Leute quasi weise ich zurecht und sage, lass doch das Kind in Ruhe. Wäre eine Möglichkeit, aber fühlt man sich selber stark diesem Konformitätszwang ausgesetzt, stellt man sich möglicherweise dann stattdessen dem eigenen Kind gegenüber und sagt, benimm dich doch mal, das kann doch gar nicht sein. Du bist immer so böse, dass du hier irgendwie so aufdrehst und so weiter. Ja, vielleicht ist das ein Kind, das ist mit ADHS gerade komplett gelangweilt, unterfordert oder sucht Herausforderungen, hat einen Haufen Energie, weiß nicht wohin damit. So, das statt dass sich jetzt irgendwie, dass man das jetzt irgendwie besser irgendwo einbindet oder dem irgendwie gerecht wird, man ist hilflos und fängt an, quasi das eigene Kind dafür zu maßregeln. Das ist eine Kleinigkeit quasi, die da passiert. Wenn das aber oft genug passiert, nimmt das auch Ausmaße an. Es kann sich aber halt auch weiter auswachsen, dass man sagt, das Kind kommt irgendwann an und sagt, es hat Probleme an vielen Stellen. Es hat vielleicht auch eine Diagnose jetzt an einigen Stellen, ja, wenn es dann älter ist und das vielleicht selber in die Hand nehmen kann und die Eltern sagen, ja, so ein Quatsch. Diagnose, jetzt kommst du mit solchen Ausreden daher. Das kann doch gar nicht sein. So alles erfunden von dir wieder hier, irgendwelche Ausflüchte, nur dafür, dass du irgendwie hier dich immer so, ja, so daneben benimmst irgendwie. Und jetzt kommst du da mit den nächsten Ideen davon, was angeblich alles hier. Jetzt übernimm doch mal Verantwortung. Eigentlich übernehmen aber die Eltern an der Stelle nicht die Verantwortung, weil sie es halt auch nicht hinkriegen. Und schieben das halt dann auf die Kinder weiter. Und das ist durchaus ein Phänomen, was es also wirklich im kleineren und im größeren und in vielen verschiedenen Nuancen und Facetten immer wieder gibt, dass Eltern sich halt selber so stark unter Druck fühlen, ja, dass sie halt ihr eigenes Leben doch irgendwie hinkriegen sollen, da besser funktionieren sollen, aber auch ihre Kinder doch erziehen sollen, heißt dann immer. Also das Erziehen, ich finde das so ein gruseliges Wort irgendwie. Ja, die Kinder dahin zurechtstutzen und ziehen und formen quasi, wie sie halt dann gut in die Gesellschaft passen und gut in der Gesellschaft funktionieren. Das ist oft so der empfundene Anspruch, zum Teil auch wirklich der direkt an sie herangetragene Anspruch. Die sollen doch ihre Kinder mal ordentlich erziehen hier. Das kann doch gar nicht sein. ADHS ist doch nur eine, ja, Fehlerziehung der Eltern. Da haben die Eltern versagt. Ist das so? Also, ihr habt wahrscheinlich, hoffe ich mal, auch noch ein paar andere Episoden gehört. Trotzdem vielleicht an der Stelle diesen kleinen Schlenker. Ich rede ja mal wieder über den Dr. Barclay, der da recht ein großer Verfechter ist, der letztlich ja an ähnlichen Stellen steht und der eigentlich in diesem Bereich auch Großartiges geleistet hat, indem er wirklich klar aufzeigt und auch Vorträge hält und sehr fundiert auch erklärt, dass es eben halt eine mindestens mal große genetische Komponente gibt. In diesem Bereich Neurodivergenz. Also alles, was eben sowas wie ADHS, Autismus als Diagnose ausmacht, aber auch Hochsensibilität, Hochbegabung, aber auch sowas wie Dyslexie, Dyspraxie, noch einige Sachen mehr. Da ist eine große genetische Komponente dabei. Es kann jetzt auch eine epigenetische Komponente dabei sein und andere Sachen. Also da ist Barclay halt dann schon wieder so ein bisschen eher hält sich auf der sicheren Seite, indem er gesagt, nee, das ist eigentlich genetisch und alles andere ist, das will er gar nicht zulassen als Idee. Warum nicht? Weil was genetisch ist, dafür können die Eltern ja nicht in dem Sinne was. Ja, klar, die Gene geben sie ihren Kindern mit, also die Eltern haben schon die falschen Gene quasi, aber auch für die können sie ja wiederum nichts. Also diese Schuldfrage stellt sich also nicht oder würde sich völlig anders irgendwie darstellen. Es ist auf jeden Fall kein Versagen bei der Erziehung. Die Eltern sind nicht quasi der Gesellschaftskonformität sind da nicht nachlässig gewesen, die durchzusetzen, so, sondern das Kind ist halt einfach so, wie es ist. Und tatsächlich sind Kinder halt sehr, sehr unterschiedlich. Also Eltern, die mehrere Kinder haben, wissen das wahrscheinlich. Ja, die haben zwar alle so ziemlich ähnliche genetische Grundlagen, die Kinder, aber trotzdem sind die sehr unterschiedlich. Und das zeigt sich halt auch schon in den ersten Lebenswochen. Das ist nichts erst, was du halt merkst, irgendwie, wenn sie halt viele Jahre alt sind. Die haben ihren eigenen Charakter. Die funktionieren unterschiedlich. Ja, bei dem einen Kind, das schläft früh durch und das ist mal ganz ruhig und das kannst du irgendwo hinsetzen. Und das andere Kind braucht ständig Aufmerksamkeit, schreit viel, irgendwie will viel herumgetragen werden. Das ist jetzt nichts, wo die Eltern irgendwie viel falsch machen. Klar, du kannst immer was falsch machen. Klar, du kannst gewisse Auswirkungen darauf haben, wie du damit umgehst. Aber im Großen und Ganzen sind noch ganz viele Komponenten einfach genetisch vorgegeben oder genetisch, querstrich, epigenetisch vorgegeben. Die sind einfach in der Grundstruktur so drin. Das heißt, du kannst natürlich positiv was machen an der Stelle. Du kannst versuchen, da vielleicht auch wohlwollend drauf zu reagieren. Du kannst versuchen, die richtigen Umgebungen zu schaffen, die richtigen Möglichkeiten, die Bedürfnisse des Kindes zu achten. Du kannst auch die Fähigkeiten des Kindes vielleicht sinnvoll unterstützen an der Stelle. Aber du kannst nicht grundsätzlich das Kind in irgendeiner Form ändern, umbiegen, erziehen, formen. Das ist eine, ja, ich möchte schon sagen, archaische, falsche, alte Vorstellung, die sich auch wissenschaftlich an keiner Stelle irgendwie fundiert mehr belegen oder verargumentieren lässt eigentlich. Trotzdem hält sich halt dieses Konstrukt in der Gesellschaft oft, vielmehr aber halt oft noch in dem, wie Eltern es empfinden. Ich muss da konsequent sein, weil sonst geht's ja nicht. Man muss da auch richtig erziehen. Und woher haben sie das? Ja, meistens von den eigenen Eltern halt dann wiederum halt irgendwie geerbt. Sie sind selber nach diesen Maßstäben vielleicht halt erzogen worden oder mit ihnen ist entsprechend umgegangen worden. Und naja, was mir selber nicht geschadet hat, das wird wohl meinen Kindern wohl auch nicht schaden oder dergleichen. Ja, natürlich hat sie ihnen geschadet. Das merkst du ja genau daran, dass sie damit ihnen nicht umgehen können. So, und jetzt ist es vielleicht sogar was, was sie in sich vielleicht einfach gar nicht schön finden, weil sie vielleicht wirklich Liebe dem Kind gegenüber empfinden, aber gleichzeitig merken, das Kind funktioniert nicht und es stellt mich immer bloß, es bringt mich in Schwierigkeiten hier, das Kind. Und ich kann es gar nicht richtig lieben, weil es ist einfach, das ist so ein Kotzbrocken, das Kind, ja, können wir sagen. Oder ein AK, ein Arschlochkind hier irgendwie. Und eigentlich will ich es ja lieben und drauf eingehen, aber das geht ja einfach nicht, weil es funktioniert ja nicht gescheit. Ja, weil sie einfach dieses Empfinden, wie sie halt das Kind hinkriegen müssten, laut Gesellschaft und wie es doch angeblich geht und wie doch angeblich ein normales Kind sein müsste, funktioniert nicht. Kriegen sie nicht hin? Das Kind ist schuld. Ja, weil sie können ja nicht, eigentlich lieben sie ja das Kind. Eigentlich wollen sie ja das Kind lieben, aber es soll halt auf eine gewisse Weise funktionieren. Sie kriegen diesen inneren Konflikt und diesen Zwiespalt, kriegen sie einfach nicht gebacken. Sie fühlen sich hilflos. Sie fühlen sich diesem Konflikt ausgesetzt, sie sitzen da zwischen zwei Stühlen, sie hängen selber in dem fest, was man auch gerne so mit der Doppelbindungstheorie erklärt. Das muss ich vielleicht in der eigenen Episode nochmal genauer erklären, aber darum geht's halt darum, dass du zwei diametral widersprüchlichen Anforderungen halt nicht genügen kannst, du aber auch dieser Situation halt nicht entkommen kannst. Steckst da drin fest, also wie schaffst du es jetzt da irgendwie für dich, diesen Konflikt irgendwie in dir zu bewältigen, daran, dass du nicht zugrunde gehst. Und da ist ein Mechanismus halt einfach zu sagen, ich definiere meine Realität um. Das klingt jetzt erstmal völlig abwegig, aber das ist was, was wir an vielen Stellen ständig machen, dass wir Realität umdeuten, umbiegen, uminterpretieren und einfach gewisse Sachen einfach nicht wahrhaben wollen. Ja, ich krieg das nicht hin, es funktioniert nicht. Also keine Ahnung, ich bin halt auf gewisse Sachen angewiesen, die halt Dinge verbrennen. Also für meine Heizung, für mein Auto und sonst was, weil ich mir ein Elektroauto gar nicht leisten kann oder will oder weil ich keine anderen Möglichkeiten habe und ich Wärmepumpe funktioniert mir oder sonst was schwierig. Ah, was mache ich? Ah, diese blöde Klimaerwärmung und sonst was, das ist gar nicht der Fall, das gibt's gar nicht. Ja, ich biege einfach die Realität um. Das gibt's nicht. Ich forme meine Realität oder ich versuche da zumindest zu verhandeln und zu sagen, ja, aber es gibt ja auch andere Interpretationen oder ja, wir können da gar nicht so viel machen da dran eigentlich. Also wirklich, Klimaerwärmung ist eines der prominentesten Beispiele diesbezüglich. Anzuerkennen, dass da ein Problem ist, was man vielleicht auch mit verursacht und gleichzeitig zu sagen, ja, aber ich bin vielleicht auch nicht bereit, das zu lösen, würde ja die eigene Schuld Da würde man die Schuld quasi annehmen, würde sagen, ich verursache einen Teil der Probleme, die vielleicht die nachfolgenden Zivilisationen, also die nachfolgenden Generationen dann ausbaden müssen. Ich bin aber nicht bereit, quasi diese Last zu tragen, oder ich krieg's auch einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Ich nehme aber diese Schuld an, quasi. Damit ist auch noch keinem geholfen. Du hast trotzdem diesen Konflikt natürlich. Aber es wäre zumindest ehrlicher und verantwortungsvoller. Du würdest eher deiner Verantwortung gerecht werden. Und das ist tatsächlich auch was man bei Führungskräften eigentlich verlangt. Ja, vom Teamleiter bis hin zum Geschäftsführer, dass sie Verantwortung übernehmen. Und das aber halt nicht nur so als Spruch, sondern auch wirklich sagen, nein, ich übernehme Verantwortung. Ich versuche auch dieser Verantwortung gerecht zu werden, indem ich wirklich was Mögliches mache. Aber ich akzeptiere auch, dass ich nicht immer alle Konflikte, Probleme und Sachen irgendwie komplett auflösen kann, sondern muss das tragen. Ich muss diesen Zwiespalt quasi tragen. Und darf es nicht einfach in Abrede stellen, darf es nicht negieren, darf nicht meiner Belegschaft sagen, ja, so schlimm ist es gar nicht, ihr stellt euch an, natürlich haben wir den Lohn kürzen müssen und ihr müsst jetzt mehr arbeiten und habt mehr Stress und wir haben die Hälfte des Personals entlassen und beim Rest bin ich mir auch nicht sicher, wer entlassen wird, aber jetzt stellt euch nicht so an, das ist gar nicht so schlimm und tut halt mehr, ihr arbeitet einfach nicht genug. Ja, also das, was wir jetzt gerade vielleicht auch durch die Regierung irgendwie gerade erleben oder so, die müssen einfach mehr arbeiten, die faulen Säue. Ja, damit schiebe ich einfach nur ein Problem oder schultert einfach weiter. Ein Stück weit. Mache ich das zielgerichtet wirklich da, wo es sachlich gerechtfertigt ist? Ist es ja in Ordnung. Mache ich es einfach pauschal oder ohne da genauer hinzuschauen? Drückt es einfach jemand aufs Auge? Ist es halt einfach nur ein Nichtwahrnehmen eigener Verantwortung und eigener Schuld? Ich könnte auch sagen, ja, sorry, es tut mir leid, es ist total unfair und ungerecht jetzt für viele, aber diese Maßnahme ist jetzt, ihr müsst leider mehr arbeiten, wir streichen euch 5 Feiertage und so weiter. Und das ist total blöd, ich weiß. Ihr habt ja früher mit eurer Familie dann vielleicht den Urlaub gemacht und sowas und das geht jetzt nicht mehr. Aber ich kann es gerade nicht besser lösen. Ich bin da an der Stelle auch ein Stück weit hilflos. Ich scheitere daran, ich kapituliere dran. Ich erreiche nicht das, was ich eigentlich wollte und entscheide jetzt, dass ich quasi das so rum löse. Bin mir aber bewusst, dass ich nach anderen Lösungen vielleicht auch suchen muss. Und das ist eine gewisse Werteordnung, die ich da reinbaue. Und genauso machen das ja Eltern im Supermarkt, wenn ihr Kind da rum, sag es mal in Anführungszeichen, randaliert. Also das Kind ist nicht so wohl erzogen, dass es brav und neutral quasi, geschmacksneutral, leise einfach da ist, sondern es nimmt halt Raum für sich in Anspruch. Es zieht vielleicht Energie bei anderen und so weiter. Dann kann ich ja auch Werte gegeneinander stellen, dass ich sagen kann, der eine Wert ist die Liebe zu meinem Kind, dass ich es behüte, in seinen Bedürfnissen und so weiter, es achte und wahrnehme und ihm auch den Raum einräume, den es braucht. So, und ich habe auf der anderen Seite aber eine andere Sache, die ich sagen kann, die anderen Leute wollen aber quasi jetzt da in Ruhe und die wollen nicht, dass das Kind dann vielleicht dadurch die Gegend rennt. Dann habe ich etwas Drittes noch, dass ich sagen kann, ich habe das Kind aber mitnehmen müssen, weil ich ansonsten das zeitlich nicht schaffe. Und ansonsten vielleicht nicht, ja, keine Ahnung, irgendwas, nicht nachher in Ruhe meine Sportschau gucken kann oder vielleicht halt nicht in Ruhe dann zu meinem Yoga-Training mehr schaffe. Deswegen muss jetzt das Kind mit mir zusammen einkaufen und sonst hätte ich es anders lösen können, aber das habe ich höher gewertet, quasi meine Yogastunde. Und jetzt werte ich auch noch höher quasi die Bedürfnisse der anderen Menschen und ich werte halt niedriger quasi die Bedürfnisse meines Kindes. Das ist eine Werteentscheidung. Würde ich das klar so benennen, wäre es vielleicht auch noch so halbwegs fair. Und würde ich dann meinem Kind sagen kann, du, es tut mir leid, du musst jetzt einfach leise sein und funktionieren, weil mir ist es wichtig, dass die anderen Leute halt jetzt hier nicht gestört werden. Das ist mir jetzt wichtiger als dein Bedürfnis, dass du endlich, nachdem du den ganzen Tag in der Schule oder im Kindergarten irgendwie funktionieren musstest, jetzt musst du leider weiterhin funktionieren. Ich drücke dir das einfach aufs Auge. Es muss sein, weil ansonsten schaffe ich es auch zeitlich nicht und so weiter. Und ein Stück weit können Kinder das verstehen, wenn du es ihnen so erklärst, weil das ist einigermaßen fair. Das ist, wenn sie die Energie haben noch oder das können, sind sie durchaus in der Lage und bereit auch in solchen Fällen auf deine Bedürfnisse einzugehen, weil du bist ihre Bezugsperson als Eltern. Sie versuchen auch, dich in deinen Bedürfnissen da wahrzunehmen und zu schützen. Aber es gibt halt genügend Eltern, die kommen damit nicht klar, mit dieser Schuld, die sie dir auf sich nehmen und sagen, nein, ich habe da gar keine Schuld. Ich mache alles richtig. Das ist absolut richtig, dass ich hier die anderen Leute quasi vor dem Lärm hier irgendwie bewahre. Es ist absolut richtig, dass ich meine Yogastunde mache. Das ist einfach, das steht mir zu an der Stelle. Und das Kind, das hat halt einfach zu funktionieren. Das bräuchte ich mir noch nicht mal erklären irgendwie hier. Das ist doch logisch. Das Kind muss funktionieren. Das ist halt so. Ja, und nehme ich die Schuld nicht wahr. Die Steigerung davon ist dann tatsächlich halt dann auch dem Kind weiterhin halt alles in Abrede zu stellen, quasi, was es an Problemen hat, an Bedürfnissen hat und dergleichen. Du hast diese Bedürfnisse gar nicht. Du musst da nicht toben. Das ist kein Grundbedürfnis eines Menschen, herumzutoben. Menschen brauchen sowas nicht. Normale Menschen können sehr wohl still sitzen. Und wenn du das nicht schaffst, bist du halt nicht normal, dann bist du halt defekt, dann bist du ein Problem. Dann funktionierst du nicht richtig. Streng dich doch mal an, du strengst dich nicht an. Das ist doch einfach der Grund. Du strengst dich nicht an, du bist böse, du machst das absichtlich. Du machst das absichtlich quasi, um mich hier und den Verstand zu bringen. Du versuchst mir hier irgendwie dauernd Probleme zu machen. Ja, du bist ein böses Kind, dass du das machst. Was gibt es? Und das, wenn sich das über viele Jahre hinweg immer wieder fortsetzt, an vielen kleinen Details, es muss nicht immer so klar und krass ausgedrückt sein, es kann sich auch subtiler ausdrücken, aber einfach dieses Fortwährende und diese Haltung, die man da daran bringt, machen ein Problem. Und Eltern, die das machen, sind sich dessen vielleicht aber auch mit der Zeit immer stärker bewusst, dass diese Diskrepanz da ist, oder fühlen es zumindest auf einer unterbewussten Ebene. Und dann passiert halt was Perfides, dann kommen sie halt da auch nicht mehr raus. Das ist so ein bisschen wie, ja, wenn du halt einmal, keine Ahnung, der Korruption anheimgefallen bist, dann hat man dich in der Hand, weil du hast ja was Böses gemacht und es könnte auffliegen. Ja, also damit könnte man es vielleicht vergleichen. Es könnte auffliegen, was du falsch gemacht hast. Also es könnte vor allem vor dir selber auffliegen. Und das ist ja eigentlich so das Verheerendste. Es könnte natürlich auch für andere deutlich werden. Also muss dieses Narrativ aufrechterhalten werden. Das Kind ist das Problem. Das Kind ist böse, ist schuld. Das Kind ist schuld. Nur dort ist die Schuld zu verorten. Alle Schuld, schön, weitergeschoben. Aber wenn das Kind schuld ist und jetzt kommt es an und sagt, ey, entschuldige mal, aber ich habe jetzt eine Therapie gemacht und der Therapeut hat mir ganz klar und offengelegt irgendwie, dass das nicht in Ordnung war, was du mit mir gemacht hast oder auch immer noch machst. Was für ein Therapeut? Der hat keine Ahnung, der Therapeut. Du lügst doch. Der Therapeut hat das gar nicht gesagt. Du hast doch da gar kein Problem mit. Du kommst wieder mit irgendwelchen Geschichten an, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Was passiert? Das Narrativ wird künstlich aufrechterhalten. Es ist eine Verteidigungsstrategie gegenüber der eigenen Erkenntnis und der eigenen Schuld, die man für sich selber anerkennen müsste. Zu sagen, oh Scheiße, ich habe da vielleicht Mist gebaut. Oh Scheiße, vielleicht war nicht immer alles ideal. Oh Scheiße, vielleicht habe ich es nicht so hingekriegt, wie ich eigentlich selber gewollt hätte. Oh Mist, vielleicht war ich einfach hilflos. Ich will mich aber auch nicht hilflos fühlen. Ich habe immer alles im Griff gehabt. Ich habe hier in meinem Beruf war ich immer top und nach außen und in einem Verein habe ich mich engagiert und hier und habe hier 5 Kinder in die Welt gesetzt und alle sind wohlgeraten, aber ja, manche davon sind halt einfach furchtbare Biester, die mich halt irgendwie da die ganze Zeit halt irgendwie blöde beschimpfen und mir halt irgendwie sagen wollen, ich hätte was falsch gemacht. Ungezogene Göhren. Ja, schiebe ich immer schön das quasi alles weg und verorte die Schuld woanders, weil ich funktioniere ja überall perfekt. Und das ist halt auch da der Auslöser für viele Sachen, dass wir perfekt zu funktionieren versuchen, in Bereichen vielleicht, wo wir das eigentlich gar nicht so trivial können. Wir tun aber trotzdem so, als ob wir doch da perfekt funktionieren. Wir wollen diesen perfekten ja Glanz aufrechterhalten. Es gibt von Wien V Nation, sagt euch jetzt vielleicht nichts, das ist eine Band, ja, so Dark Wave, IBM-Bereich, also musiktechnisch irgendwie, und die haben ein schönes Lied, das heißt Chrome. Und das genauso diese, ja, glänzende Fassade und so weiter, so ein bisschen thematisiert, das ist das, was quasi nach außen aufrechterhalten wird, dieser schöne Schein des Perfekten und so weiter. Und das soll halt aufrechterhalten werden. Und die Kinder torpedieren das jetzt quasi. Also sind die Kinder dran schuld. Die Kinder stellen sich dem entgegen. Aber das kann ich auf keinen Fall zugeben, dass das ja vielleicht so diese Konstellation ist, weil würde ich es zugeben, dann würde mein gesamtes Konstrukt, was ich in mir aufgebaut habe, mit dem ich mich hier durchrette die ganze Zeit schon über die vielen Jahre hinweg und so weiter, das würde ja zusammenbrechen. Und das hat sich ja immer weiter aufeinander getürmt, ja. Jede neue Anschuldigung der Kinder, jedes weitere Zurückweisen, deren Gefühle, deren Bedürfnisse, deren Probleme, das hat ja weiter dazu beigetragen, dass das angewachsen ist an Schuld. Und je länger ich da drin feststecke, umso größer wird diese Schuld und diese Last eigentlich. Und das irgendwann loszulassen, wird ja immer schwieriger irgendwie. Da zuzugeben und zu sagen, oh Gott, mein ganzes Leben war eine große Lüge an der Stelle. Und ich habe dir das alles aufgedrückt, meinem Kind, was ich doch eigentlich liebe. Und das habe ich alles komplett, das habe ich alles falsch gemacht. Also diese Lebenslüge dann irgendwann zuzugeben, aufzudecken, zuzulassen, dass jemand das erkennt und so bezeichnet, das ist irgendwann immer weniger tragbar und immer weniger möglich. Du bräuchtest eine immer krassere, ja, Epiphanie, könnte man sagen, eine immer krassere, du bräuchtest immer mehr Mut eigentlich, um das quasi zuzugeben. Oder du müsstest so gebrochen sein und so gescheitert an so vielen Stellen mehr, dass du sagst, ja, auch das kann ich jetzt noch zugeben, weil das ist eigentlich nur noch quasi ein weiteres Pünktchen quasi, das i-Tüpfelchen quasi in dem ganzen Bereich, aber eigentlich ist die Sache eh schon klar. Jetzt können wir das auch noch mit zugeben. Aus so Sachen heraus passiert das manchmal, bei manchen passiert es halt nie oder gar nicht. Und für Kinder ist das schwierig, weil klar, wenn du kleiner bist und so weiter, kannst du es selber nicht in dir auflösen irgendwie, da musst du das so annehmen. Verinnerlicht das irgendwann, versuchst es in dir zu kompensieren, dann ist dieser Konflikt in dir da, der ist aber nicht in dir lösbar, weil er nicht originär aus dir herauskommt. Du kannst es zwar mit Therapie und Coaching und ja und eigener Erkenntnis und Reflexion und Auseinandersetzung zwar versuchen, in die richtige Richtung einzuordnen, aber trotzdem ist dieser Konflikt halt erstmal da und was du halt bräuchtest, ist halt eigentlich von den Eltern das Eingeständnis zu sagen, ja, Kind, ich habe Scheiße gebaut. Und ich wünschte, ich hätte es besser hingekriegt, konnte ich aber nicht. Weil folgende Probleme, weil Stress im Beruf, weil eigenes Trauma, weil meine Eltern auch schon so mit mir umgegangen sind, weil ich hier durch meinen Partner irgendwie unter Druck stand, weil andere Probleme waren. Und ich habe es nicht hingekriegt. Und das habe ich mir selber nie verziehen quasi. Und das ist insofern ja eigentlich der Schlüssel, dass, um sowas zuzugeben, du dir selber auch mit verzeihen müsstest. Also du kannst eigene Schuld mit der nur umgehen, wenn du dir auch verzeihst und auch selber mit dir ja sorgsam sprichst, dass du sagen kannst, ich konnte es vielleicht nicht besser. Ich hätte schon gewollt, nur ich konnte es nicht besser. Ich bin gescheitert. Ich war nicht so Herr aller Dinge, wie ich es mir immer vorgemacht habe. Ich habe das nicht hingekriegt. Das ist halt für viele sehr schwierig, weil du fühlst dich in dem Moment auch wieder ein bisschen schwach. Du fühlst dich auch ausgeliefert. Und das ist ja genau eine wesentliche Komponente auch von Trauma. Dass du dich nicht, ja, Herr über deine eigene Umwelt und über deine eigene Existenz fühlst, sondern dem hilflos ausgeliefert fühlst. Also gerade Eltern, die selber ein Trauma mit sich rumschleppen oder auch eine Traumatisierung aus solchen Sachen erleben, tun sich ja besonders schwer damit, diese eigene Schwäche zuzugeben. Also du brauchst quasi eine große innere Stärke, einen großen inneren Mut, um diese Schwäche und Hilflosigkeit im Äußeren zugeben zu können. Und gerade indem du die Sachen wegschiebst und immer alle anderen dafür verantwortlich machst, in dem Fall halt deine Kinder, und dich selber immer heraus, also stellst als perfekt und gut funktionierend quasi, als die Krone der Schöpfung, könnte man auch sagen. In dem Moment ist das ja nur ein Schutz nach außen gegenüber einer inneren, empfundenen Schwäche. Das heißt auch so große, ja, oft Führungspersönlichkeiten, wie man so nennt oder so. So, die vielleicht auch prominent irgendwo im Rampenlicht stehen. Also ihr habt selber genügend Beispiele wahrscheinlich gleich sofort im Kopf, die sehr hart nach außen sind quasi und sich selber als besonders gut und herausragend darstellen, aber kein Problem damit haben, Schuld und Verantwortung bei anderen irgendwie zu sehen. Die offenbaren damit vor allem halt ihre innere Schwäche, also ihre Unfähigkeit quasi auch mit unangenehmen Dingen irgendwie umgehen zu können, oder auch zu offenbaren, an welchen Stellen sie vielleicht mit welchen Diskrepanzen sie im Inneren nicht zurechtkamen. Und dann negieren sie lieber quasi viele ihrer inneren Werte, die sie halt nicht umsetzen könnten. Nämlich zum Beispiel die Eltern, die halt dann sagen, nein, ich liebe dich nicht als Kind, sondern ich hasse dich, weil du bist ja böse, du machst immer lauter böse Sachen. Ja, weil sie nicht damit umgehen könnten quasi. Wie passt da eine Liebe zu dem Kind hinein? Dann negieren sie lieber das, um diese Diskrepanz halt aufzulösen. Und natürlich haben sie in ihrem tiefsten Inneren auch wahrscheinlich andere Gefühle und andere Aspekte, die sie zwar vielleicht versuchen zu verdrängen oder die vielleicht auch kleiner geworden sind dadurch oder großen Konflikt und Bedrängnis sind in sich. Aber das ist ja genau der Teil dessen, was sie so verletzlich auch macht. Dass sie sich dort eben so schwach und hilflos und sie da wirklich auch sich in sich selber Dinge verraten haben. Also letztlich verraten sie ja in sich selber ganz viel und versuchen das aber halt wegzuschieben, indem sie es eigentlich dissoziieren. Also man spricht ja auch von Dissoziation, wenn du Teile von dir selber halt quasi abspaltest, um dich selber zu schützen, weil du nicht in der Lage bist, das halt irgendwie zu halten, zu auszuhalten, könnte man sagen, oder insgesamt halt zusammenzuhalten. Es passt für dich nicht zusammen. Der Konflikt, der zerreißt alles quasi an der Stelle. Also musst du damit irgendwie umgehen. Also fängst du halt an, Sachen da drin halt zu negieren, klein zu halten, in Abrede zu stellen und willst auf keinen Fall zulassen, dass irgendjemand das erkennst, weil wenn jemand anders das erkennen würde oder richtig benennen würde, und du ihm das glauben würdest, dann würdest du das ja in dir selber quasi, ja, alles aufbrechen lassen. Du darfst dem anderen nicht glauben, damit du es nicht selber glaubst. Also eigentlich belügen die sich selber vor allem erstmal, aber erreichen das halt, indem sie halt auch ihre Kinder belügen und denen halt sagen, die Kinder sind von immer, von allem schuld gewesen. Und das Kind, was versucht das Kind? Ja gut, wenn es alt genug ist, dann grenzt es sich ab, sagt wirklich, meine Eltern sind hoffnungsloser Fall, es hilft leider nichts. Das ist ganz furchtbar und ich werde nie quasi das bekommen, was ich eigentlich als Kind gebraucht hätte oder bräuchte, um damit irgendwie sinnvoll abschließen zu können. Und im Worst Case geht es halt bis dahin, dass die Eltern halt irgendwann sterben, dass nicht aufgelöst ist der Konflikt und sie dann vielleicht halt ja im Nachgang quasi vielleicht es schaffen, ihren Eltern zu verzeihen oder sich damit irgendwie ihren Frieden zu finden. Das kann aber halt auch sein, dass die Kinder halt ganz viel Schuld in sich halt wirklich verorten, so wie es ihnen halt gesagt wird und sagen, ich habe nie genügt für meine Eltern. Ich war ihnen nie genug. Ich konnte sie nie, ja, zufriedenstellen an der Stelle. Und versuche das aber immer weiter. Versuche immer weiter, ihnen zu beweisen quasi, wie gut ich doch bin und wie sehr ich mich doch bemühe an allen Stellen und meinen guten Willen zu zeigen. Und ich versuche doch immer weiter, ja, sie nicht zu vernachlässigen quasi. Die Kinder wollen im Prinzip ihre Eltern nicht enttäuschen. Das ist oft auch so eine Formulierung oder so ein Gefühl dabei. Sie haben das Gefühl, ihre Eltern ständig enttäuscht zu haben. Also da gab es eine Erwartung, die die Eltern wohl hatten oder die man als Kind empfunden hat. Und diese Erwartung hat man offenbar nicht erfüllt. Das ist das, was einem so mitgeteilt wird, das, was man empfindet. Man hat die Eltern enttäuscht. Die Eltern sind sehr enttäuscht von dir. Ich bin sehr enttäuscht von dir, dass du dich schon wieder so daneben benommen hast. Bin sehr enttäuscht davon, dass du dich nicht an unsere Absprache gehalten hast. Klammer auf, die Absprache ist dann meistens so. Und du musst jetzt so und so funktionieren, dass die Absprache, da hat das Kind nicht unbedingt eine große Wahl, ob es dem jetzt frei zustimmt oder ob das es so empfindet oder auch kann. Da wird irgendeine Aufgabe gestellt. Klammer zu. Und diese Erwartung quasi, diese Absprache, die ist halt nicht erfüllt worden. Das Kind hat wieder versagt. Es hat die Eltern enttäuscht. Es hat sich nicht an die Absprache gehalten und es war deshalb böse. Es kann auch sein, irgendwie, wir haben doch ausgemacht, dass du ab jetzt nur noch Einser in der Schule schreibst. Daran hast du dich nicht gehalten. Du warst böse. Du hast mich sehr enttäuscht, weil du dich offensichtlich nicht an Absprachen hältst, indem du bewusst gegen mich arbeitest. Ja, ich versuche doch nur das Beste für dich. Ich versuche doch nur, dass du eine tolle Zukunft hast. Ja, das ist vielleicht irgendwie so dieses umgeformte, die Liebe zu dem Kind wird halt in solchen Dingen umgeformt. Ja, die sollen ja eine tolle Zukunft haben und dann studieren und dann tolle Mediziner oder Juristen oder sonst was irgendwie werden mit Einsernoten nur und so weiter. Und das versuchen wir doch dem Kind, weil das ist doch dann, ja, das ist halt quasi dieses Konstrukt, was man dann halt aufmacht, wie man quasi formal dem Kind ja was Gutes tut und dann ja quasi damit die Liebe ausdrückt. Und das soll das doch quasi dann auch umsetzen und das macht das einfach nicht. Das arbeitet einfach gegen einen, das torpediert das einfach. Das schreibt einfach keine Einser, das schreibt Zweier und Dreier. Einfach so, obwohl man es anders ausgemacht hat. Das hat die Eltern enttäuscht. Man, das kann auch so leichtere Formen annehmen wie mit, du machst dir doch deine ganze Zukunft kaputt. Du musst doch auch mal hier irgendwie anerkennen, irgendwie, was wir alles für dich tun, indem wir dir alles ermöglichen hier, dass du hier studierst und irgendwie weitermachst und das Kind will das vielleicht gar nicht. Ja, das ist vielleicht gerade auch in dem Bereich der Pubertät, wo sich dann irgendwie selber irgendwie anfängt zu definieren und selber irgendwie rausfinden muss, was es denn eigentlich will, wer es denn eigentlich ist. Das ist ja auch nochmal so ein Ding dabei. Wer bist du denn eigentlich? Wer willst du denn sein? Also, wie definierst du dich selber? Bekommst du das immer von außen halt klar vorgegeben, wie du sein musst, damit du deine Eltern nicht enttäuscht, damit du die Liebe deiner Eltern rechtfertigst quasi, dann ist es ja, du definierst dich nur darüber. Das bist aber nicht wirklich du. Das ist halt nur eine Hülle, die sich da aufbaut und daran scheiterst du irgendwann. Und das ist ein Punkt, den ich auch nochmal genauer besprechen werde in vielleicht der nächsten Episode sogar. Ich glaube, es ist vielleicht für euch deutlicher geworden, irgendwie, wo das Problem wirklich hängt. Sind Eltern böse, die so Sachen sagen? Nein, sie sind eigentlich vor allem hilflos. Sie haben einen Konflikt in sich, sie haben auch wahrscheinlich Schmerz in sich oder sowas, aber ja, geben den Schmerz auf eine Weise weiter an die Kinder, was nicht in Ordnung ist, was so nicht sein darf. Gegen das darf man sich abgrenzen, da darf man zu Recht sauer und wütend sein darauf. Das darf man auch so benennen, aber man darf darauf hoffen, aber es ist nicht sehr realistisch zu erwarten, dass die Eltern ihren eigenen Narrativ so einfach aufgeben können. Das können sie nicht. Weil würden sie es machen, würde halt so viel in ihnen zusammenbrechen. Das halten sie nicht aus. Deswegen haben sie diesen Teil halt einfach wegdissoziiert. Und da drin hängen sie halt schon länger fest und da würden sie auch nur mit viel Mühe halt irgendwie rauskommen oder durch großen Schmerz oder durch langwierige Therapie und so weiter, aber das verweigern sie halt, weil ja, das im Prinzip ja das angreift, was quasi sie die ganze Zeit halt aufrechterhalten und am Leben erhalten hat, könnte man sagen. Ja, das kann auch für die eigenen Eltern eine existenzielle Frage tatsächlich sein, die aus ihrer eigenen Kindheit wiederum kommt. Oder anderen Situationen irgendwie in ihrem Umfeld. Das kann sich für die Eltern existenziell anfühlen. Und du hast es oft auch in Therapien, dass halt erstmal da so eine gewisse Verweigerung da ist, quasi sich überhaupt mit den Kernthemen zu befassen, weil diese Schutzmechanismen halt so stark und in Kraft sind, weil die ganze Zeit dich halt am Leben gehalten haben und du keinen besseren Mechanismus hast, wie du damit umgehst. Und das ist genau Teil der Therapie, eigentlich überhaupt erstmal andere Mechanismen zu finden und zu etablieren, die dich so weit stützen können, dass du dann auf diese Lüge, die du dir selber die ganze Zeit erzählt hast, verzichten kannst, um dann rauszukommen und zuzugeben, dass das halt nicht in Ordnung war. Und dass du vielleicht auch ganz andere Empfindungen hast und dass nicht immer dein Kind oder andere Leute halt an allem schuld sind an der Stelle. Dazu brauchst du aber halt erstmal diese innere Stärke, diesen Mut, diese anderen Mechanismen, die dich halt stützen. Und das ist der wesentliche Teil eigentlich, den Therapie, eine gute Therapie halt zu leisten versucht oder auch leisten kann. Dir diese Sicherheit zu geben, diese problematischen Dinge dann irgendwann aufgeben zu können. Und zwar aus einer Sicherheit heraus. Du kannst nicht aus einer Unsicherheit heraus solche Mechanismen aufgeben. Das heißt, Kinder, die von außen versuchen, darauf einzuwirken, rennen da im Prinzip gegen die Wand, weil sie eigentlich gegen ein Bollwerk ankämpfen, das aber halt ja erstmal alternativlos ist für die Eltern. Das muss einem bewusst sein. Man wird da nicht irgendwie den Wohlwollen bekommen einfach so, weil diese Fähigkeit ist nicht da. Wäre sie da gewesen, hätte sich die Situation so noch gar nicht aufgebaut. Das heißt, man braucht erstmal diese Hilfsmechanismen eigentlich, um da überhaupt eine Basis zu finden. Und dazu muss sich jemand einlassen oder man muss jemand sehr viel helfen oder man muss vielleicht auch akzeptieren, dass derjenige es einfach nicht finden kann oder einfach feststeckt in einem Bereich. Und das ist halt Mist. Kann man nicht anders sagen. Das ist Mist. Ich weiß, das ist für viele keine Lösung, wenn ich das jetzt so aufskizziere, aber manchmal hilft es zumindest halt, um ein gewisses Verständnis dafür zu bekommen, vielleicht auch trotzdem zu sagen, naja, meine Eltern haben es nicht besser hingekriegt, Die sind da hilflos in sich. Ich muss sie deswegen nicht für die ganzen Sachen, die sie gemacht haben, da muss ich mich nicht auch noch dafür bedanken. Da darf ich zu Recht drauf wütend sein. Ich darf aber auch anerkennen quasi, dass das nicht das Einzige ist, was sie ausmacht und kann sie auf verschiedene Weise da quasi wahrnehmen. Und das ist nichts, was ich mit ihnen auseinandersetzen muss. Das ist nichts, wo sie mir irgendwie groß zustimmen werden wahrscheinlich, sondern das ist halt was, das kann ich so für mich irgendwie gerade ziehen und kann dann versuchen, meinen Umgang damit zu finden und sei es der Kontaktabbruch oder sei es, dass ich halt einfach akzeptiere, dass die sich ab und zu halt einfach vergreifen im Ton oder auch in ihren Argumenten und vielleicht nie anerkennen werden, dass ich da als hochbegabter Autist, ADHS-Mensch oder in sonstigen Bereichen oder mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung aus irgendwelchen Konflikten aus der Kindheit heraus oder sowas, dass ich mir da einfach schwer tue, das werden sie nicht anerkennen. Und wie gesagt, um den Bogen zu spannen, Russell Barkley, also der, den ich da genannt habe, der ist sehr gut da drin, unterwegs wirklich Eltern auch klar aufzuzeigen, sie sind nicht schuld quasi. Es ist kein Erziehungsfehler, wenn Kinder ADHS haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Er tut sich nur schwer damit zu sagen, es gibt vielleicht auch andere Aspekte, die damit reinspielen. Sowas wie komplexe posttraumatische Belastungsstörung, zum Beispiel eben halt aus konfliktreichen Episoden aus der Kindheit. Ja, wo dann auf einmal auch ein Russell Barkley mit Kindern, die ADHS haben, vielleicht einen Teil der Schuld für sich anerkennen müsste und sagen, ja, auch ich habe es nicht besser hingekriegt und habe einen kleinen Teil zumindest dazu mit beigetragen, dass diese ADHS-Symptome so deutlich wurden, weil sie halt durch sowas wie komplexe posttraumatische Belastungsstörung von der anderen Seite mit verstärkt, verschlimmert oder in der Kombination halt irgendwie so schwer sich überhaupt manifestieren konnten. Da tut er sich meiner Meinung nach sehr schwer, mit dieser Schuld umzugehen. Und das ist ja auch diese große Kontroverse, die er dann mit einem Gabor Maté hat. Der Gabor Maté sagt ganz klar, naja, ADHS, klar, genetisch, da hat schon gewisse Komponenten drin, das stellt er nicht in Abrede. Aber es gibt halt einen großen Teil auch, der aus dem heraus, was wir bisher halt nur über komplexe posttraumatische Belastungsstörung begreifen, halt kommt. Also wo viele von diesen Aspekten halt damit reinspielen und sich dann halt auch in sowas wie ADHS-Diagnosen niederschlagen, obwohl sie halt nur einen Teil aus der genetischen Komponente und einen Teil auch aus anderen Aspekten haben können. Gabor Maté geht da relativ offen mit seiner Schuld um und sagt, er hat da gewisse Schuld, er hat es nicht besser hingekriegt. Er konnte es auch in der Gesellschaft, die ihn halt da auch bedrängt hat mit der Konformität halt, leider nicht besser hinkriegen. Das ist ein Gesamtproblem quasi. Also er erkennt dieses Muster eigentlich relativ gut, benennt es auch gut, nimmt es soweit auch an. Und Russell Barkley greift ihn wirklich sehr massiv und emotional deshalb an der Stelle an, weil Russell Barkley genau dieses Narrativ, dieses Konstrukt in sich hat, um mit der eigenen Schuld irgendwie halt, ja, die irgendwie von sich wegzuhalten und damit umzugehen. Also Gabor Maté entlarvt im Prinzip Russell Barkley bei dieser, ja, man müsste schon sagen, selbstgerechten Lüge. Und Russell Barkley kann das nicht zugeben, weil das würde quasi, ja, das, sein Konstrukt würde zusammenbrechen. Der bräuchte quasi andere Hilfe, um dann wohlwollend damit umzugehen und sagen kann, nein, auch gewisse Sachen, die halt aus traumatischen Erlebnissen halt kommen können, können mit einwirken auf eine ADHS-Diagnose oder die Schwere quasi dessen, wie sich das dann vielleicht zeigt, weil da ähnliche Aspekte mit aus andere Richtung dann befeuert werden und verstärkt werden. Das wäre das Faire eigentlich an der Stelle. Aber das kann man von außen halt nicht erzwingen, weil der Versuch, das von außen zu erzwingen, eher halt noch größeren Widerstand und noch ja härtere Gegenangriffe quasi fördert, die dann dazu führen, was Russell Barkley auch macht, dass er wirklich halt sehr abwertende Attribute, also einem Gabor Maté da an den Kopf wirft, was Gabor Maté überhaupt nicht macht. Also der greift Russell Barkley da nicht wirklich an. Der ist halt in der Sache, argumentiert er halt auf eine gewisse Weise. Russell Barkley argumentiert aber persönlich. Und das ist schon ein deutlicher Hinweis an diesen Konflikt, der sich dort eigentlich auch schön manifestiert. Damit unterstelle ich jetzt noch nicht, dass Russell Barkley per se komplett seinen Kindern die Schuld gibt. Genau das macht er nicht. Aber er hat halt was anderes für sich gefunden, einen anderen Mechanismus, dass er es halt alleinig auf den genetischen Faktor schiebt. Und es ist ja in Ordnung. Ja, der genetische Faktor ist da, das stellt niemand in Abrede. Darauf darf man es quasi auch schieben. Und das ist insofern vielleicht schon ein für viele hilfreiches Konstrukt, auch zu sagen, nein, liebes Kind, weder du noch ich noch die Gesellschaft sonst was hat Schuld, das ist einfach genetisch, ist halt einfach so. Das ist halt Schicksal gewesen quasi. Das ist noch ein sinnvoller Kompromiss. Insofern, ja, darf man ihn da auch ein Stück weit in Ruhe lassen oder darf auch das, wenn er das anderen Eltern so mitteilt, durchaus auch mitgeben. Ein bisschen schade ist, dass halt da eine gewisse Chance, eine Erkenntnis auch verloren geht, aber es ist nicht das Schlechteste, wie man es, denke ich, machen kann. Ja, trotzdem gibt es immer wieder dieses, dass Eltern wirklich halt ihren Kindern das die Schuld geben, dass sie auch völlig negieren, dass es sowas wie ADHS überhaupt geben könnte, dass es so einen genetischen Faktor geben könnte. Und das passiert selbst bei Eltern, die vielleicht in dem Bereich Mental Health und Therapien und sonst was da sind, vielleicht gerade dort nochmal eher, weil man dort ja bemüht ist um andere eigentlich und auch versucht viel zu machen und zu vermitteln, aber vielleicht trotzdem mit sich selber halt im Unrein ist und vielleicht gerade deshalb versucht, aus einem kann ich mir selbst schon nicht helfen, dann helfe ich wenigstens anderen, aber beim eigenen Kind versage ich halt dann doch, weil es halt zu sehr mit mir selber und meiner eigenen Schuld zu tun hat. So würde ich das mal zusammenfassen und ich weiß, das war jetzt kein richtig geformter grammatikalischer Satz, aber ich glaube, ihr habt ihn verstanden. Und ich hoffe, ihr habt so insgesamt von dem Thema so ein bisschen was mitgenommen. Vielleicht, wenn es euch selber betrifft, ja, sei es als Eltern oder sei es als Kinder irgendwie, auch was mitzunehmen. Und vielleicht schon der Ausblick auch noch, man kann sich an der Stelle schon auch versöhnen, wenn man sich mit sich selber erstmal versöhnt. Das ist der entscheidende Schritt eigentlich. Dann kannst du auch anderen gegenüber wieder eher Dinge einräumen und Kinder können es, du kannst es nicht deinen Eltern gegenüber erzwingen, du kannst es ein bisschen ermöglichen, indem du vielleicht auch versuchst, diese Schuldkomponente rauszunehmen, indem du vielleicht klarstellst, dass du anerkennst, wie schwierig die Umstände waren und wie hilflos sie da auch waren, aber auch gleichberechtigt daneben dann stellen kannst, darfst, musst, sollst, wie scheiße es dir selber damit ging und immer noch geht. Und dann auch einen Weg aufzuzeigen, wie man sich versöhnt, indem man sagt, mir würde es schon total helfen, wenn du mir das einfach anerkennst und einfach auch anerkennst, dass du mir nicht immer die Liebe geben konntest, die du vielleicht wolltest. Und das nicht immer möglich war und du da selber halt in Bedrängnis warst und so weiter. Aber besser, du gibst sie mir jetzt quasi als nie. Wir können noch das Beste quasi daraus machen. Und das ist der positive Ausblick. Wie können wir zusammen quasi jetzt aus dem Moment heraus das Beste machen, was jetzt halt so möglich ist? Ja. Ein komplexes, auch schweres Thema, aber es lag mir am Herzen, es mal an der Stelle auch nochmal so genauer und ausführlicher zu erwähnen, weil es eben immer wieder an vielen Stellen leider auftritt und das eben halt leider auch ein Muster ist, was sich immer wieder zeigt. Und von dem mir einfach wichtig ist, es auch klar zu benennen und klar aufzuzeigen, auch wenn sie es nicht vielleicht für euch noch nicht immer gelöst hat. Ich drücke euch die Daumen, dass es vielleicht doch irgendwie hinkriegt oder ihr zumindest selber jeweils euren Frieden damit irgendwie machen könnt. Letztlich ist das manchmal einfach das Wichtigste. In dem Sinne war es das für heute mal wieder. Ist ein bisschen länger geworden, aber war, denke ich, auch recht intensiv und gefüllt. Und ich werde daran anknüpfen in den nächsten Episoden mit ein bisschen anderen Schwerpunkten. Wir sehen, wir hören uns. Bis dann. Yes.